Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Schnörkellos, kein Detail zu viel, funktionale Schönheit. Unter Designern und Architekten gelten die Möbel und Bauten der religiösen Gemeinschaft der Shaker als Geheimtipp. Entstanden sind sie auf der Basis eines tiefen Glaubens. Das Vitra Design Museum präsentiert die Shaker jetzt in einer großen Ausstellung in Kooperation mit zwei US-amerikanischen Museen. Politische Aufklärung vom Feinsten entdeckt unser Kunstkritiker in den Arbeiten des flämischen Medienkünstlers Johan Grimon Perez im ZKM Karlsruhe. Wir hören, wie man auf der Helsinki Biennale auf den Klimawandel aufmerksam macht, zum Beispiel mit dem Sound weinender Bäume. Und wir erinnern an einen legendären Entertainer, den verstorbenen NDR-Moderator Carlo von Tiedemann. Die Shaker, das war eine protestantische Gemeinschaft, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunächst in England formiert hat, aber dann nach Amerika ausgewandert ist. Bis heute sind Künstler, Architekten, Designer fasziniert von der besonderen Gestaltungskultur der Shaker. Berühmt sind ihre schlichten, funktionalen Holzstühle, aber auch Haushaltsgegenstände und ganze Bauten. In einer großen Kooperation widmet das Vitra Design Museum in Weil am Rhein den Shaker jetzt eine umfangreiche Ausstellung, entstanden in Zusammenarbeit mit zwei US-amerikanischen Museen. Ich konnte vor der Sendung mit Matteo Kries sprechen, dem Direktor des Vitra Design Museums, und ich habe ihn gefragt, warum die Shaker in Architektur- und Designkreisen ja sowas wie ein Geheimtipp sind.
Die Shaker sind dafür bekannt, dass sie extrem hochwertige und funktionale, reduzierte Objekte gestaltet haben. Und damit eigentlich das moderne Design um fast 100 Jahre vorweggenommen haben. Das heißt, sie haben Anfang des 19. Jahrhunderts schon Dinge gestaltet, die so ähnlich aussahen wie das, was dann Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten modernen Entwerfer anstrebten.
Funktionale Schönheit.
Ja, und gleichzeitig haben die Shaker alles, was sie gestaltet haben, eigentlich nur als Ausdruck ihres Glaubens gesehen. Also das Design selbst war ihnen selbst eigentlich gar nicht so wichtig, sondern sie sagten, das ist alles nur gelebter Glaube. Also Ausdruck ihres Versuchs, wie sie sagten, den Himmel auf Erden zu schaffen. Das heißt, sie glaubten nicht wie andere protestantische Strömungen an die Erlösung im Himmel, sondern an die Erlösung auf Erden durch gutes Design.
Sehr interessant. Diese Formensprache, können Sie die noch ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, es ist eine Formensprache, die in vielerlei Hinsicht sich ableitete aus traditionellen ländlichen Möbeln, so wie sie auch andere Gruppierungen im 17., 18. Jahrhundert machten. Das heißt, die Formen selbst waren gar nicht radikal neu. Es sind zum Beispiel einfache Sprossenstühle mit Querstreben in den Lehnen. Solche Möbel kennt man. Aber was die Shaker machten, ist, dass sie diese Objekte von jeglichem Ornament befreiten und sie gleichzeitig extrem hochwertig und schlicht gestalteten. Und dadurch reduzierten sie die Objekte sozusagen auf ihre einfachste Funktion. Und diese Auffassung war eigentlich ein Ausdruck dessen, was dann 100 Jahre später als Form follows Function bekannt wurde, als einer der Hauptleitsätze des modernen Designs.
Was für Shaker-Objekte hatten Sie bislang in Ihrer Vitra-Sammlung?
Wir hatten einige Möbel, also einen Schaukelstuhl, einen anderen normalen Esstischstuhl. Und in der Ausstellung selbst zeigen wir aber sehr viel mehr. Wir zeigen sehr viele Varianten von Möbeln, auch Kinderstühle, selbst Stühle für behinderte Mitglieder der Shaker-Gemeinschaften. Das heißt, es gab sehr viele Varianten dieser Objekte. Aber auch vieles mehr. Wir zeigen Stoffe, wir zeigen die wunderbaren Körbe, die die Shaker gemacht haben, aus gebogenem Holz. Also man sieht eine ganze Objektwelt, die die Shaker für sich selbst produzierten, für den Eigengebrauch, mit der sie aber auch sehr erfolgreich waren kommerziell. Das heißt, die vertrieben ihre Objekte über die gesamten Vereinigten Staaten und erarbeiteten sich dadurch schnell einen Ruf als Hersteller von sehr, sehr praktischen und langlebigen Gerätschaften.
Weltenbauer und Gestalter, so ist die Ausstellung auch überschrieben. Haben die Shaker Leben, Wohnen, Arbeiten also als Einheit begriffen und dafür im Grunde so eine Art Gesamtkunstwerk entworfen?
Ja, genau, so kann man es sagen. Also ihre Interieurs, ihre Häuser waren wirklich vom großen Gebäude bis hin zum kleinsten Gegenstand komplett durchgestaltet. Es ging den Shakern darum, eigentlich eine Struktur in das Leben zu bringen. Und die Sorgfalt in der Ordnung ihrer eigenen Alltagswelt sollte Ausdruck sein eines sorgfältigen Umgangs mit der Schöpfung und sollte sozusagen die Ordnung, die sich die Shaker im Himmel vorgestellt haben, auf die Erde holen. Und es gab sehr klare Regeln im Zusammenleben, die haben sich die Shaker selber gegeben. Sie glaubten zum Beispiel an den Zölibat, das heißt, Shaker haben nicht geheiratet und Kinder bekommen, sondern mussten neue Mitglieder aufnehmen. Gleichzeitig waren sie radikal pazifistisch und Arbeit war Ausdruck des gelebten Glaubens. Das heißt, die Vertiefung auch in die Produktionsprozesse war eine Vertiefung in die Religion, in den eigenen Glauben.
Das hatte also gar nichts Individualistisches, sondern war ausgerichtet auf eine Gemeinschaft, in der alle gleichberechtigt sind. Ist das auch ein Anknüpfungspunkt, um das Erbe der Shaker heute weiterzuentwickeln oder wiederzuentdecken?
Ja, auf jeden Fall. Also heute, wenn man im Design mit Gestaltern diskutiert, dann merkt man, dass heute das Kollektiv wieder etwas ist, womit sich viele befassen. Also weg vom individuellen Gestaltungsgenie hin zur kollektiven Intelligenz, die die Shaker auch praktizierten. Es gibt nur wenige Objekte, die signiert sind von individuellen Gestaltern. Das meiste wurde wirklich gesehen als Werk der Gemeinschaft. Die Shaker haben sich auch mal als kapitalistische Kommunisten bezeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also sie waren wirtschaftlich erfolgreich und arbeiteten für den Markt, aber gleichzeitig gab es kein individuelles Eigentum, sondern alles gehörte allen. Man produzierte für alle und man hatte stets die Gemeinschaft im Kopf. Und ich glaube, das ist etwas, ja, es hat auch etwas utopischen Charakter. Und ich denke, die Ausstellung findet auch deshalb so viel Anklang, weil ja unsere heutige Zeit, glaube ich, nach Utopien dürstet. Wir suchen nach den Lösungen für die großen Fragen, die sich heute stellen. Und die Shaker boten eine ganz spezielle Lösung an, eine ganz spezielle Utopie, eine sehr pragmatische Utopie. Und ich glaube, diese Verbindung aus den großen Fragen des Glaubens mit den ganz praktischen Fragen des gut gestalteten Alltags, das haben die Shaker sehr gut miteinander verbunden. Und vielleicht ist das etwas, wovon man heute lernen kann.
Sie zeigen also einerseits Möbel, Haushaltsgegenstände, Fotografien von Shaker-Bauten, vieles mehr, was sie verkauft haben, um ihre Gemeinden zu finanzieren. Und darüber hinaus 7 Auftragsarbeiten von zeitgenössischen Designerinnen und Künstlern, die sich mit den Shakern auseinandersetzen. Gibt es da auch kritische Beiträge?
Ja, es gibt einige, die sind kritisch in dem Sinne, dass sie sagen, wir müssen nicht alles bei den Shakern gut finden. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt zum Beispiel deren religiöse Einstellung übernehmen, die man durchaus auch als fundamentalistisch in gewisser Hinsicht betrachten könnte. Also das wird schon kritisch gesehen, fast von allen KünstlerInnen, die da mitmachen. Aber was sie dann suchen innerhalb des Shaker-Weltkonzepts, sind die Dinge, die, wie man so schön sagt, anschlussfähig sind. Also die Auseinandersetzung zum Beispiel mit handwerklichen Produktionsprozessen, mit der Verbindung von Industrie und Handwerk, die wir heute oft als Gegensätze sehen, die bei den Shakern aber eben kein Gegensatz waren, sondern sich ergänzten. Aber auch zum Beispiel die Inklusivität. Also die Shaker gestalteten ganz viele Objekte, mit denen sie auch Mitglieder in die Arbeitsabläufe einbanden, die zum Beispiel körperlich behindert waren. Das heißt, es war ein sehr frühes Beispiel von einer inklusiven Gemeinschaft. Und das sind so die Themen, mit denen sich dann die Künstler in der Ausstellung befassen, aber durchaus eben mit einem kritischen Unterton.
Das Vitra Design Museum hat diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Milwaukee Museum of Art und dem Institute of Contemporary Art in Philadelphia entwickelt. Da wandert die Ausstellung dann auch noch hin. Sie haben 150 originale Shaker-Objekte aus dem Shaker Museum in Chatham, New York bekommen. Wie lief diese Zusammenarbeit mit den amerikanischen Institutionen ab in einer Zeit, in der Donald Trump ja enormen Druck auf die Kulturwelt ausübt?
Ja, man muss sagen, dass der Großteil der Zusammenarbeit im letzten Jahr passierte, also 2024, da war Trump ja noch nicht an der Macht. Grundsätzlich verlief die Zusammenarbeit über die gesamte Phase hinweg wunderbar. Also das sind zwei ganz tolle Museen mit großartigen Kollegen und auch Shaker-Kennerinnen. Das heißt, wir hatten ein Team von 6 Kuratorinnen, 2 von jeder Institution. Und in den USA befassten sich viele Museen seit Jahrzehnten intensiv mit dem Shaker-Erbe. Und das ist natürlich eine tolle Ressource, die wir jetzt in die Ausstellung einbinden konnten, an Wissen und an Forschung. Ja, und gleichzeitig muss man sagen, in den letzten 6 Monaten, seitdem Trump an der Macht ist, haben diese Museen auch Gegenwind gespürt. Und wir haben gemerkt, solche Kooperationen sind natürlich jetzt umso wichtiger. Also in einer Zeit, in der Trump ganz viele frühere Verbindungen zumindest in Frage stellt, wenn nicht sogar zerschlägt, sind solche institutionellen Kooperationen zwischen deutschen und amerikanischen Museen unglaublich wichtig. Und das sehen auch unsere amerikanischen Partnerinnen so. Ja, und insofern hatten wir das Gefühl, wir leisten hier auch eine wichtige Arbeit über das Shaker-Thema hinaus. Eine Arbeit der Verständigung auf bestimmte Perspektiven, auf wichtige kulturelle Themen. Und wir freuen uns besonders, dass im nächsten Jahr die Ausstellung im Institute of Contemporary Art in Philadelphia zum 250-jährigen Jahrestag der amerikanischen Verfassung gezeigt wird. Also das zeigt auch, wie wichtig die Shaker im nationalen Verständnis sind. Die sind Teil dieses nationalen amerikanischen Gründungsmythos.
Ist Ihnen das erst durch die Zusammenarbeit klar geworden?
Nee, das war uns schon vorher klar, dass die Shaker sehr tief im amerikanischen Kulturverständnis verankert sind. Aber dass es jetzt zeitlich gerade so viel, dass die Ausstellung zu diesem Jubiläum in Philadelphia gezeigt wird, das war natürlich toll. Aber die Shaker sind wirklich eine dieser Gruppierungen, die ab Ende des 18. Jahrhunderts eben an der amerikanischen Ostküste begannen, das Land zu besiedeln. Und diese Verbindung aus religiösem Glaube und harter Arbeit und solider handwerklicher Gestaltung, das ist wirklich tief ins amerikanische kollektive Bewusstsein eingeschrieben. Also anders als hier in Europa sind sie dort sehr bekannt. Und die Ausstellung soll sie jetzt auch in Europa einem größeren Publikum bekannt machen.
Die Shaker, Weltenbauer und Gestalter, zu sehen bis zum 28. September im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Dessen Direktor ist Matteo Kries. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Kries, für das Gespräch.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Der Flame Johann Grimon Press ist einer der kreativsten Film- und Installationskünstler der Gegenwart. Das ZKM Karlsruhe zeigt jetzt in einer umfassenden Retrospektive, wie Grimon Press in einer Welt im Umbruch die Kräfte der Fantasie mobilisiert, wie er Archive durchforstet, Geschichte neu montiert und hinterfragt. Mittelpunkt der Ausstellung ist ein vom ZKM koproduzierter Film, der die Rolle der westlichen Kolonialmächte bei der Ermordung des kongolesischen Premierministers Lumumba untersucht. Ein Meisterwerk der politischen Aufklärung, meint unser Kritiker Rudolf Schmitz.
Anfang 1961. Kongos demokratisch gewählter Präsident Patrice Lumumba wird abgesetzt und inhaftiert. Die USA schicken Louis Armstrong als Jazzbotschafter in den Kongo. Zur selben Zeit stricken der CIA und die belgische Regierung Pläne zur Ermordung Lumumbas, um sich Zugang zu Bodenschätzen, vor allem den Uranvorkommen in der Provinz Katanga, zu sichern.
Seated out on the terrace was a man I recognized. He said, well, you have to assassinate Lumumba.
Das darf doch alles nicht wahr sein, sagt man sich beim Betrachten und Erleben dieses Films. Eine brillante Geschichtsstunde in Sachen antikolonialer Aufklärung. Schockierend, aber dann auch wieder begeisternd und ermutigend, weil zum Beispiel Musiker und Musikerinnen wie Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miriam Makeba oder Nina Simone schnell kapieren, wie sie da instrumentalisiert werden und entsprechend reagieren. Mit kritischen Songs, mit Verweigerung, mit Solidarisierung. Der Film Soundtrack to a Coup d'État ist eine Achterbahnfahrt durch die Verlogenheiten der Dekolonialisierung und des Kalten Kriegs und wartet mit unglaublichen Details auf. Johann Grimon Press liebt diese Strategie einer geradezu surrealen Überforderung.
Der Film ist vielschichtig, aber Sie müssen nicht alle Details mitkriegen. Sie werden verstehen, worum es geht. Jedes Zitat ist nur die Spitze eines Eisbergs. So habe ich zum Beispiel ein Telegramm der belgischen Botschaft in Brazzaville an Brüssel gerichtet, gefunden, in dem es heißt, schickt keine weiteren Mörder. Wir haben genug.
Surreale Achterbahn, das charakterisiert nicht nur die meisten Filme von Grimon Press, sondern auch das Prinzip der Ausstellung. Zahllose Stationen zum Andocken, skurrile Textzitate auf den Wänden, dann wieder kleine Dunkelkammern, um Filme auch tatsächlich in gesamter Länge sehen zu können. Und diese Räume sind oft unterfüttert mit Materialvitrinen, die zeigen, wie Grimon Press recherchiert, wie seine Film- und Textcollagen entstehen.
Die
Ausstellung ist wie ein riesiges iPad. Mein Hirn sozusagen nach außen gekehrt. Sie bekommen einen Hinweis auf die vielen Facetten, aus denen mein Werk dann entsteht.
Für seinen auf der Documenta 10 gezeigten Filmessay zur politischen Waffe der Flugzeugentführungen hatte der Künstler im Archiv von ABC News recherchiert und dafür viel Geld bezahlt. Und das sei grundfalsch. Erinnerung, so meint Johann Grimon Press, dürfe auf keinen Fall privatisiert werden. Sie sollte frei zugänglich sein, als unser gemeinsames Erbe.
Wie James Baldwin sagt, Geschichte, das ist nicht unsere Vergangenheit, sondern unsere Gegenwart. Das ist die Art, wie wir uns definieren, wie wir uns in der Welt befinden, wie wir unsere Träume von Zukunft entwerfen. Viele der Filme hier handeln davon, was uns alles zusammenhält, vom gesellschaftlichen Gewebe und wie es zerstört wird, indem man alles auf seinen ökonomischen Wert reduziert.
Dann und wann wird Grimon Press persönlich, zum Beispiel im Film Looking for Alfred, einem Essay zur Doppelgängerproblematik bei Alfred Hitchcock. Da taucht der Vater des Filmkünstlers auf als einer der Doppelgänger des englischen Meisterregisseurs.
Initially, when I was 7 years old, I found a book.
Als ich 7 Jahre alt war, fand ich in der Bibliothek meines Vaters ein Buch mit Alfred Hitchcock auf dem Cover und dachte, wow, der sieht aus wie mein Vater. 40 Jahre später habe ich ihn zu dem Hitchcock-Casting eingeladen und er war sehr gut. Und so spielt er dann einen der Hitchcocks im Film Looking for Alfred, der im Brüsseler Palais des Beaux-Arts gedreht wurde.
Dass Hitchcock mit seiner Durchmischung der Genre und seinem speziellen Humor ein großes Vorbild ist, daran gibt es keinen Zweifel.
I think my mother scared me when I was 3 months old. She said, boo.
Wenn es in diesem politisch beunruhigenden Jahr 2025 eine Ausstellung gibt, die Sie nicht verpassen sollten, dann ist es die großartig inszenierte Retrospektive von Johann Grimon Press im ZKM Karlsruhe. Sie zeigt, wie wir im Zeitalter von Populismus und Fake News unser Gedächtnis bewahren, unsere Ängste im Zaum halten und unsere soziale Fantasie schüren können. Und das muss eine Ausstellung erstmal hinkriegen, oder?
Ja, Rudolf Schmitz, begeistert von der Ausstellung Johann Grimon Press als All Memory is Theft im ZKM Karlsruhe zu sehen, bis Anfang Februar nächsten Jahres. Man kann in diesem Sommer wieder verschiedene Kunstbiennalen anpeilen. Gestern waren wir im slowenischen Ljubljana, heute geht's ins finnische Helsinki. Die dortige Biennale ist noch relativ jung, findet erst zum 3. Mal statt, ist aber schon ein stark beachtetes Kunstereignis im Norden Europas. Das Motto der diesjährigen Ausgabe lautet Shelter, Below and Beyond Becoming and Belonging. Es geht um Fürsorge, Reparatur, um das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt und um die Frage, wie Kunst in Zeiten multipler Krisen Orte der Zugehörigkeit schaffen kann. Für Fazit ist die Kunstkritikerin Hilka Dirks vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Die Biennale findet an 3 sehr unterschiedlichen Orten statt. Im Helsinki Art Museum, im öffentlichen Raum der Stadt und auf der Insel Valisaari. Die locken mich, muss ich sagen, erstmal am meisten. Was ist das für eine Insel?
Das ist eine ehemalige Militärinsel im Seringarten der finnischen Hauptstadt. Die war jahrzehntelang unzugänglich, vom Militär gesperrt und ist ein ökologisch jetzt hochsensibler Ort. Dort erkundet man zwischen Farnen und Birken und Storchschnabel die Kunst. Es gibt allerdings auch noch die alten Bunkeranlagen, Munitionsspeicher und Kasernen dort. Man fährt circa 20 Minuten mit der Fähre zur Insel und erkundet sie dann dort zu Fuß. Und findet hier wirklich unberührte Natur und tolle Arbeiten. Jedoch ist die Landschaft so schön, dass sie fast die Kunst überstrahlt. Man muss sie regelrecht suchen. Die meisten Arbeiten, die dort ausgestellt sind, sind installativ und sie sind skulptural. Es gibt ein Video. Und mein persönliches Highlight war eine Soundinstallation des Kollektivs Band of Weeds. Die haben nämlich dort das Weinen eines verbliebenen Waldes hörbar gemacht, aus dem der größte Teil der anderen Bäume gefällt wurde. Und die Umgebung dieser Insel prägt halt auch sehr stark, wie wir diese Arbeiten wahrnehmen. Und es war sehr beeindruckend, diese melancholischen Klänge dort zu hören.
Das Weinen eines Waldes, das klingt fantastisch. Kuratiert wird die Helsinki Biennale von der Finnin Kati Kivinen und ihrer spanischen Kollegin Blanca de la Torre. Und dieser Titel, Shelter, Becoming and Belonging, das klingt ja irgendwie nach zärtlicher Kunst. Ist das die Stimmung dieser Ausstellung?
Ja, würde ich schon sagen. Shelter, das bedeutet ja Schutz und auch Zuflucht und wie ein Unterschlupf. Und auch diese Insel fühlt sich in der Tat natürlich schon sehr wie ein Unterschlupf an, weil man da hinfahren muss und dann auch diese Unberührtheit. Aber auch die militärische Vergangenheit mit den Bunkern hat natürlich diese Schutzassoziation. Und die ausgestellte Kunst verstärkt dieses Gefühl, dass sie sehr lieb und positiv ist. Es gibt gar keine Wut, keine Gegenaggression, keine Gewalt. Und die Kuratorinnen, denen war das auch sehr wichtig. Die stehen genau für diese positive Vision in der Kunst.
Klimaoptimismus ist so ein Begriff, den ich auf der Homepage gelesen habe. Die Kuratorin Blanca de la Torre beschreibt das so.
We need to know what kind of future we want to inhabit.
Wir müssen wissen, in welcher Art von Zukunft wir leben wollen. Und wenn wir wissen wollen, welche Art von Welt wir wollen, müssen wir in der Lage sein, sie zuerst zu entwerfen. Deshalb müssen wir wirklich so etwas wie positive Szenarien anbieten. Und ich denke, dass Künstler der perfekte Ort dafür sind, denn sie sind eine Art Raum, in dem vielleicht nichts notwendig ist, aber alles möglich ist. Und diese kleinen Kunstmöglichkeiten eröffnen eine neue Welt, denke ich, im Imaginären.
Wird das Publikum, Hilka Dirks, auch direkt in die Kunstwerke mit einbezogen?
Es gibt zum Beispiel ein riesiges Kaleidoskop von Olafur Eliasson, mit dem kann man die Insel betrachten. Das ist fest installiert, da guckt man durch. Jeder Mensch versteht sofort, wie das geht. Das ist wie ein überdimensioniertes Kinderspielzeug. Und irgendwie ist es sehr einfach, aber es ist trotzdem einfach sehr schön und es macht großen Spaß, da durchzuschauen. Es gibt eine irische Künstlerin, Katie Holton, die hat ein Alphabet aus Pflanzensymbolen entwickelt, mit dem, das gibt es dort als Stempel, da kann man sich dann eigene Arbeiten herausstempeln. Das müsste auch insbesondere für Kinder bestimmt sehr spaßig sein. Und man merkt insgesamt dieser ganzen Biennale an, dass sie einen sehr integrativen und irgendwie partizipativen Ansatz hat. Das ist, finde ich, auch als sehr finnisch. Der Stadt ist das hier sehr wichtig, dass die Kultur gestützt wird. Das Helsinki Art Museum ist an manchen Tagen kostenlos. Die Fährentickets wurden extra gesenkt. Die Insel kostet an sich nämlich gar keinen Eintritt. Und auch insgesamt macht die Stadt das irgendwie ganz gut. Ich habe hier erfahren, dass zum Beispiel jede Kultureinrichtung Kinder wie adoptiert, die dann bis zum 18. Lebensjahr irgendwie denen so zugeordnet sind. Und dann kriegen die dort kostenlosen Eintritt und werden so ein bisschen an die Institution gebunden, weil sie auch zu regelmäßigen Veranstaltungen eingeladen werden.
Kommen wir nochmal auf die Ausstellung. Wie gehen die KünstlerInnen denn mit dem Spannungsverhältnis zwischen globalen Themen und lokaler Verortung um? Also gibt es beispielsweise indigene oder migrantische Perspektiven?
Auf jeden Fall. Auch die Helsinki Biennale macht das so ein bisschen, wie das jetzt in den letzten Jahren überall sich abzeichnet, sodass bisher ungezeigte oder weniger gezeigte Positionen ausgestellt werden. Und die Kuratoren wollten explizit den globalen Süden mit dem indigenen Norden zusammenbringen. Es gibt auch weltbekannte Künstlerinnen, die sich da vielleicht gar nicht einordnen lassen, die gezeigt werden. Von Yayoi Kusama gibt es Arbeiten oder auch von Otto Bongkanga. Aber eben auch tatsächlich von Samenpärchen, eine Arbeit mit Rentieren, wie man das sich in Finnland auch fast irgendwie ein bisschen vorstellen könnte vielleicht. Und es gibt auch eine Arbeit einer indigenen taiwanesischen Künstlerin, die bei vielen Besuchern eine große Begeisterung ausgelöst hat.
Und funktioniert das Zusammenspiel dieser drei Ausstellungsorte? Entsteht da sowas wie ein gemeinsamer Erzählraum?
Ja, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut, weil die künstlerischen Positionen sehr gut zusammenpassen, die halt inhaltlich auch tatsächlich einfach, obwohl sie von so verschiedenen Orten herkommen, einfach ergänzen, dass wir alle auf dieser gleichen Welt leben, die sich irgendwie global sehr stark ändert. Und auch diese Ausstellungsräume spiegeln das natürlich, weil es ist einmal ein Museum, dann ist es ein öffentlicher Raum und eben dieser einsame Naturraum. Und das ist alles gleichzeitig auch nicht zu groß. Man kann das an einem Tag sich angucken. Und es ergänzt sich irgendwie sehr schön.
Hilka Dirks über die Helsinki Biennale, die an diesem Wochenende begonnen hat. Die läuft bis zum 21. September. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Frauenzeitschriften haben in der heutigen Medienwelt einen schwierigen Stand. Selbst ein Produkt wie die Brigitte soll vom Bertelsmann Verlag zur Funke Mediengruppe wechseln. Ob das die Zukunft der Zeitschrift sichert, ist fraglich. Heute suchen Leserinnen bei Influencerinnen, Online-Portalen und Podcasts Antworten auf Fragen zu Gesundheit und Ernährung, zu Bildung und Finanzen, aber auch zu den großen politischen Fragen um Krieg und Frieden. Vor 175 Jahren, da war das eine Revolution, all das in einer Frauenzeitschrift aufzugreifen. Und somit ist Lina Morgenstern eine Pionierin. Auf sie will ich hinaus. 1874 gründete sie die Deutsche Hausfrauenzeitung. Und der Autor Gerhard Rekel hat das Leben und Wirken dieser überaus engagierten Frau akribisch recherchiert. Er nennt seine neue Biografie Lina Morgenstern – Geschichte einer Rebellen. Herzlich willkommen bei Fazit, Herr Rekel.
Guten Tag.
Wie sind Sie auf Lina Morgenstern aufmerksam geworden und warum hat sie das Leben und Wirken dieser Frau dann nicht mehr losgelassen?
Na, wenn man so durch Berlin geht, dann findet man hier und da Denkmalschilder, die auf die Volksküchen von Lina Morgenstern hinweisen. Und das war nicht eine Volksküche, nicht zwei, sondern 17. Also die haben ungefähr 10.000 Menschen jeden Tag mit warmem Essen versorgt und das ganz ohne staatliche Förderung. Lina Morgenstern hat da ein Konzept erstellt, heute würde man sagen Business-Konzept. Und das haben dann sogar andere Städte übernommen. Das war überaus erfolgreich. Und als ich dann so begonnen habe, ein bisschen zu recherchieren, wer ist diese Frau überhaupt, bin ich draufgekommen, die hat eben nicht nur die Volksküchen gegründet, die hat auch noch über 30 Wohlfahrtsvereine gegründet. Heute würde man sagen Start-ups, ja, also die sich um vermeintliche Prostituierte, um alleinerziehende Mütter gekümmert haben, Kindergarten betreut haben und so weiter. Und sie hat auch dann noch über 30 Bücher geschrieben, hat 5 Kinder gehabt und hat eine Zeitung gegründet. Und dann haben wir gedacht, wow, wie hat diese Frau das alles geschafft? Und bin draufgekommen, dass die eben mindestens 2 ganz große Geheimnisse hat, die mich verwundert haben. Das eine ist das Geheimnis ihrer Ehe und das andere ist dieses Geheimnis dieses fulminanten Lebenswerks. Mhm. Und das wollte ich ergründen und da habe ich mich dann dahinter gemacht.
Lina Morgenstern kämpfte für eine Welt ohne Hunger, Gewalt und Krieg. Eine Welt, in der Frauen dieselben Möglichkeiten zugestanden werden wie Männern. Hartnäckig kämpfte sie gegen politische Widerstände und Vorurteile, gegen versteckten wie offenen Antisemitismus. So fassen Sie das in Ihrem Buch zusammen. Und schließlich ist sie eben auf die Idee gekommen, all diese Themen, die Frauen in dieser Zeit bewegten, herausgefordert haben, unter denen sie gelitten haben, in der Hausfrauenzeitung zu thematisieren. Damit also auch Probleme öffentlich zu machen, Hilfestellung zu geben, vielleicht sogar zum eigenen gesellschaftlichen Tun zu motivieren. Dafür klingt Hausfrauenzeitung ja ziemlich harmlos.
Ja, das stimmt. Lina Morgenstern, die 1830 geboren ist, hat die ersten 40, 50 Jahre ihres Lebens nach der Devise gelebt, für politische Versionen habe ich immer noch Zeit, erst muss mal die Not gelindert werden. Und deshalb hat sie sich um Volksküchen und diese Vereine gekümmert. Aber je älter sie geworden ist, umso mehr hatte sie den Wunsch, größere Dinge zu verändern. Und deshalb hatte sie die Idee einer Zeitung. Jetzt muss man wissen, das war die Zeit von Bismarck. Das heißt, es gab Zensur. Es war de facto für Männer schon schwierig, das zu schreiben, wovon sie überzeugt waren. Erst recht war es für eine Frau de facto unmöglich, eine Zeitung zu gründen. Und erst recht, wenn sie Jüdin war. Und sie hat es aber trotzdem geschafft.
Ja, wie hat sie es geschafft? Also sie brauchte einerseits die Unterstützung von Männern. Wie hat sie die bekommen? Oder wie ist sie diese Stolpersteine geschickt umgangen?
Ja, Lina Morgenstern hat etwas gemacht in ihrem ganzen Leben, was besonders war. Sie hat mit Fantasie Umwege gefunden. Und es war klar, wenn sie versucht, eine Zeitung zu gründen, sie hätte null Chancen gehabt. Und deshalb hat sie eine Finte angewandt. Und zwar, sie hatte zuvor einen Hausfrauenverein gegründet. Also das war eine Art Genossenschaft, die günstig Lebensmittel bei Bauern gekauft hat und dann wieder in 2 Läden verkauft hat, um gegen die Inflation anzuarbeiten. Das war relativ erfolgreich. Und jetzt hat sie sich gesagt, ich brauche überhaupt keine Zeitung zu gründen. Ich gründe einfach ein Informationsblatt für meinen Hausfrauenverein. Dagegen kann niemand etwas haben. Und deshalb heißt diese Zeitung auch Deutsche Hausfrauenzeitung. Das klingt so ein bisschen bieder, aber in Wirklichkeit war das Tarnen und Täuschen. Das war eine Finte. Und was da drin stand, hat dann am Anfang niemand wirklich interessiert. Man hat sie nicht ernst genommen und das war natürlich auch ihr Glück, denn andere Frauenzeitungen hat man verboten. Ja? Mhm. Und sie hat aber dann immer mehr politische Agenda in die Zeitung mit reingenommen. Also sie hat sich für die Gleichberechtigung eingesetzt, sie hat sich für den Zugang an Universitäten für Frauen eingesetzt. Es war ein Konsumentenmagazin de facto drinnen. Also es waren nur ein paar Dinge nicht drinnen, die gerne andere drinnen gehabt hätten, nämlich Mode, Klatsch und Tratsch.
Ah ja, also könnte man sie als Wegbereiterin der ersten Frauenbewegung bezeichnen?
Sie war sicher eine führende bürgerliche Wegbereiterin der Frauenbewegung, das ist unbestritten. Und später hat sie ja dann noch einen größeren Coup gelandet, so könnte man das heute formulieren. Sie hat den ersten internationalen Frauenkongress 1896 nach Berlin gebracht und auch nicht irgendwohin, sondern mitten ins Herz der Stadt, ins Rote Rathaus, was wirklich ein fulminanter Erfolg war, wo sie faktisch 1700 Frauen eingeladen hat aus der ganzen Welt, die dann Vorträge gehalten haben und wo dann plötzlich rauskam, dass das Deutsche Reich überhaupt nicht modern ist und das vor internationaler Presse, vor bis zu 60 Zeitungen und das hat den Regierenden überhaupt nicht gefallen.
Und sie hatte sich für diese Karriere, muss man das ja nennen, auch den richtigen Mann gesucht. Sie hatte 5 Kinder und der hat sie unheimlich unterstützt.
Ja, Theodor Morgenstern war ein Mann, der aus Polen kam und den ihr Vater überhaupt nicht wollte. Und sie hat aber darauf beharrt und die haben 6 Jahre gewartet, bis endlich der Vater aufgegeben hat und gesagt, okay, geht, aber bitte geht mit Gott. Ja. Und sie sind dann sofort weg aus Breslau nach Berlin. Dort hat Theodor dann ein Modehaus gegründet auf der Friedrichstraße, über 2 Etagen, die besten Stoffe aus der ganzen Welt. Und es hat 2 Jahre gut funktioniert. Die Presse hat sich überschlagen. Endlich wird Berlin das Paris, was die Mode betrifft. Allerdings haben die meisten Leute nur geschaut und nicht gekauft. Und er ist fulminant in Insolvenz geschlittert. Und da hat er vielleicht gemerkt, dass Lina auch große geschäftliche, strategische Fähigkeiten hat. Denn eines ist ganz sicher, Lina war nicht nur eine Rebellin, sie war auch eine großartige Unternehmerin.
Wenn Sie diese Lina Morgenstern in die Gegenwart imaginieren, was würde die heute machen?
Lina Morgenstern war ein Universaltalent. Also heute, glaube ich, gibt es so etwas wie ein Universaltalent, der auf so vielen Bereichen erfolgreich ist. Nicht mehr, weil wir immer mehr in eine Expertengesellschaft übergehen. Aber sie war sicher eine, heute würde man sagen, eine ganz großartige Start-up-Unternehmerin, weil sie unglaublich viel Fantasie gehabt hat. Es ist ja nichts geschenkt worden. All diese Vereine, die sie gemacht hat, und auch wenn sie erfolgreich waren und auch die Zeitung, die sind ja nicht in den Schoß gefallen. Auch die Volksküche, es waren alle dagegen. Ja? Und erst als sie mit einer klugen Idee, mit einer klugen Finte Männer, fortschrittliche Männer, die es damals auch gab, wie zum Beispiel Professor Virchow oder Herrn Siemens überzeugt hat, eine Erstspende zu machen für die Volksküche, damit sie Geschirr kaufen kann und einen Keller anmieten kann. Also sie hat ein Netzwerk aufgebaut, was man heute auch macht. Erst mit diesen klugen, verschiedenen Strategien, die ich in meinem Buch dann versucht habe zu erläutern, ist es ihr gelungen, Erfolg zu haben. Von alleine ging es nicht.
Und sie hat gekocht. Sie konnte kochen, sie konnte Kochbücher schreiben und auch in ihrem Buch gibt es einige Rezepte von Lina Morgenstern.
Ja, das Erstaunliche ist, dass die Lina einfach noch Zeit gehabt hat, am Abend Bücher zu schreiben, über 30. Und das bekannteste und der größte Bestseller ist das Universal-Kochbuch für Gesunde und Kranke. Das hat über 700 Seiten und 2732 Rezepte, die ich natürlich alle nachgekocht habe. Aber wie gesagt, hauptsächlich hat mich sozusagen nicht diese Kochrezepte interessiert, sondern Linas Lebensrezept. Und das war das Spannende an dieser Geschichte.
Sie gehen mit diesem Buch auch auf Lesetour, demnächst am 16. Juni nach Leipzig, am 25. Juni im Jüdischen Museum in Frankfurt. Und das ist eine Lesung mit Lieblingssuppe.
Natürlich habe ich, wie gesagt, diese Rezepte nachgekocht und da sind ein paar wirklich grandiose auch dabei. Und eine ist diese Lieblingssuppe, die ich jetzt nicht verraten will. Aber für Lina, und das fand ich so modern, war Kochen auch ein Art Labor. Also diese 2732 Rezepte, das hat sich selbst geschrieben, die sind so zu verstehen als Anleitung. Und man soll immer noch ausprobieren, abschmecken, mit neuen Kräutern experimentieren. Also hatte eine total moderne Haltung zum Kochen.
Alles, was man über Lina Morgenstern in Erfahrung bringen kann, das hat Gerhard Rekel mit seinem Buch geleistet. Lina Morgenstern, eine Rebellin, erschienen im Verlag Krämeyer und Scheriau. Schön, dass Sie heute bei uns waren, Herr Rekel. Danke.
Dankeschön.
Mit 81 Jahren ist der NDR-Moderator Carlo von Tiedemann heute in Hamburg gestorben. Eine Radio- und Fernsehlegende oder wie der NDR-Intendant ihn würdigt, ein Urgestein. Ein großer Entertainer, der die Nähe zum Publikum brauchte wie die Luft zum Atmen. Lars Henning erinnert an Höhen und Tiefen des Kultmoderators.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf mehr rauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit.
Das war seine Melodie, die aktuelle Schaubude. Fast 1000 Mal führte Carlo von Tiedemann durch die samstägliche NDR-Unterhaltungsshow und er hatte sie alle, von ABBA bis Led Zeppelin. Carlo kam an mit seinen für damalige Verhältnisse lockeren Sprüchen.
Das war also ein Hauptargument, dass man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte. Und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis halb 1, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren. Egal, wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder einmal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen, dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp Jupp wurde zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, dass sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Es gab auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß, Kacktyp.
Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der zu uns Standing, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, zum Beispiel in der NDR-Quizshow. Da konnte er ab 2004 in über 300 Folgen seine Schlagfertigkeit, seinen Humor und seinen Charme voll ausspielen.
Was trägt Carlo unter dem Kilt? Ich mach's kurz. Eine kleine Zündschnur und zwei größere Böller. So, ab geht's!
1997 wechselte Carlo von NDR 2 zum Hamburger Radiosender NDR 90,3.
Die Arme von Mary gehörten angeblich einer Dame namens Mary, die als Melkerhilfe während eines kurzen Tirolaufenthaltes lernte, Kühen durch Handauflegen das Schwanzwedeln abzugewöhnen, damit der Melker während des Melkens nicht vom Melkschemel gewischt wird. Ich finde, gerade in diesen Zeiten, die so ernst sind, kannst du wirklich so einen totalen Schwachsinn ablassen?
Ich bin morgen um 13 Uhr wieder im Ruhr,
weil ich einfach Bock habe.
Radio, sagte er einmal, sei ihm wichtiger gewesen als Fernsehen.
Ein Leben ohne Radio, Fernsehen ist auch prima. Wenn Fernsehen kommt, ist gut, aber ein Leben ohne Radio geht nicht bei mir.
Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich habe den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Lars Henning erinnerte an den legendären NDR-Moderator, der heute mit 81 Jahren gestorben ist. Am Pfingstmontag erscheinen keine gedruckten Zeitungen. Deshalb endet unser Fazit heute ohne die Kulturpresseschau. Uns gibt's aber 365 Tage im Jahr, also auch am Pfingstmontag, morgen. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.